Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Über 1.300 Menschen sind infiziert. 56 Millionen Menschen leben unter Quarantäne. Das ist der aktuelle Stand in China im Kampf um das neuartige Coronavirus. Und das hat heute auch Europa erreicht, beziehungsweise gestern in Frankreich nämlich. Wie die Franzosen mit den ersten Fällen umgehen und wie die Chinesen ihre Sicherheitsvorkehrungen jetzt nochmal verschärfen, darum geht es gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem: In den USA legen Donald Trumps Anwälte gerade dar, warum er nicht des Amtes enthoben werden sollte. Vorher hatte ein Demokrat den Republikanern bei diesen Impeachment-Anhörungen ins Gewissen geredet, wie das ankam. Auch das ein Thema hier. Was im Sport heute wichtig ist, das erfahren Sie um 18.35 Uhr in unserem Sporttelegramm. Und im Hintergrund geht es dann ab 18.40 Uhr um Finanzberaterinnen, die Frauen in den Blick nehmen. Das alles mit mir. Ich bin Stefanie Rode. Guten Abend. Das Jahr der Ratte fängt für viele Chinesen nicht wirklich optimal an. Sie können nämlich zu Neujahr nicht ihre Familien oder ihre Freunde besuchen, sondern müssen häufig in ihren Wohnungen bleiben. Zumindest in den 18 Städten, die von der Außenwelt quasi abgeriegelt sind. Jetzt auch die Hauptstadt Peking. Sie will keine Busse mehr in die Stadt oder aus der Stadt lassen. Und Gruppenreisen wurden auch untersagt. Über diese verschärften Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Virus berichtet Steffen Wurzel.
In Peking hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping das Politbüro zu einer Sondersitzung zusammengerufen, um über die Viruskrise zu beraten. Das ist eine aus europäischer Sicht zu vernachlässigende Bürokratie-Info. Aber für China ist das Ganze bemerkenswert, denn normalerweise ist am heutigen chinesischen Neujahrstag absolut nichts los in der Volksrepublik. Dass die staatlichen Medien nun offiziell vermelden, dass sich Xi Jinping der Sache persönlich annimmt, zeigt, die Staats- und Parteiführung will Entschlossenheit demonstrieren. Sie hat weitere Ärzteteams in die besonders betroffene Stadt Wuhan in der Provinz Hubei geschickt. Auch Militärärzte haben sich auf den Weg gemacht. Ich werde gemeinsam mit meinen Kameraden aus der Medizintruppe alles tun, um den Virus zu bekämpfen, sagt diese Soldatin im staatlichen Fernsehen vor ihrem Abflug nach Wuhan. Nicht nur dort, sondern auch in allen anderen Landesteilen der Volksrepublik sollen mobile Fiebermessstationen aufgebaut werden. Und zwar an Bahnhöfen und Flughäfen. Reisende mit verdächtigen Symptomen sollen dann sofort in eine Klinik gebracht werden, heißt es. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong hat Regierungschefin Carrie Lam eine Art Virusnotstand ausgerufen. Wir werden die Schulferien verlängern. Alle Kindergärten und alle Grund- und weiterführenden Schulen bleiben bis mindestens zum 17. Februar geschlossen. Denn durch die große Zahl der Schülerinnen und Schüler gibt es ein hohes Ansteckungsrisiko. An den Hongkonger Grenzübergängen nach Macau und Festlandchina sollen Reisende noch genauer als bisher überprüft werden auf mögliche Krankheitssymptome. Vor allem auf Fieber. Das gilt auch für den Hongkonger Flughafen.
Steffen Wurzel war das darüber, wie China und die Staatsführung gerade die Viruskrise managt. Und inzwischen hat die neue Lungenkrankheit auch Europa erreicht. In Frankreich sind 3 Fälle nachgewiesen worden, aber offenbar sind die Patienten nicht schwer erkrankt, das wurde jetzt mitgeteilt. Wie man mit diesen Fällen umgeht und welche Sicherheitsvorkehrungen im Land getroffen werden, das fasst Sabine Wachs zusammen.
Weniger als 24 Stunden, nachdem die 3 Fälle von Coronavirus in Frankreich offiziell bestätigt wurden, gelingt es der französischen Gesundheitsbehörde langsam, die Wege der Infizierten nachzuvollziehen. Bei dem Fall aus Bordeaux waren die Details schnell bekannt. Es handelt sich um einen 48-jährigen gebürtigen Chinesen, der gerade von einer China-Reise zurückgekehrt ist. Er soll mit rund 15 Personen in Kontakt gewesen sein. Diese werden engmaschig überwacht. Bei den Patienten in Paris handelt es sich um ein chinesisches Paar aus Wuhan. Sie sind am 18. Januar nach Frankreich gekommen. Zum Zeitpunkt ihrer Einreise hatten sie keine Symptome, erklärt Yazdan Panar, ärztlicher Direktor des Pariser Tropeninstituts und behandelnder Arzt am Krankenhaus Bichat. Beiden Patienten gehe es gut. Noch sind die Behörden dabei, herauszufinden, was die beiden Touristen taten, bis sie ins Krankenhaus kamen. Dass die beiden chinesischen Touristen andere Personen angesteckt haben, sei zwar nicht völlig ausgeschlossen. Grund zur Beunruhigung gebe es allerdings noch nicht, betont der Arzt. Seit die 3 Fälle von Coronavirus in Frankreich am Freitagabend bekannt wurden, sind einige Menschen verunsichert. Frankreichs Gesundheitsministerin Agnès Buzyn hatte vor allem Reisende aus China zur Vorsicht aufgerufen.
Es ist wichtig,
wichtig, sich selbst zu überwachen und im Fall der Fälle unter keinen Umständen einen Arzt oder den Notdienst aufzusuchen. Rufen Sie bitte den Rettungsdienst an. Die Mitarbeiter holen Sie zu Hause ab und bringen Sie in ein Krankenhaus. Dort werden dann die Tests durchgeführt und Sie werden erst einmal unter Quarantäne gestellt. Seit Freitagabend sind bei den Notrufnummern viele Anrufe eingegangen. Mehr als 30 allein in Paris, sagt Pierre Cali, Leiter der Pariser Notrufzentrale. Denn die ersten Symptome des Coronavirus sind denen einer Grippe sehr ähnlich. Bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen, die anrufen, bei 95%, können wir direkt ausschließen, dass es sich um einen Verdachtsfall handelt. Alle anderen werden von den Mitarbeitern des Rettungsdienstes überprüft und gegebenenfalls zu einem Test ins Krankenhaus gebracht. Einige Testergebnisse stünden noch aus. Kliniken, Notdienste und Gesundheitsbehörden arbeiten gut und effizient zusammen, sagt Bruno Lina, Virologe an der Uniklinik von Lyon. Wir sind gut aufgestellt in Frankreich. Seit der SARS-Epidemie von 2003 haben wir eine Reihe von spezialisierten Krankenhäusern. Sie verfügen über Isolierstationen, komplett nach außen abgeschlossen. Das verhindert, dass sich das Virus ausbreitet. Es gibt keinen Grund zur Panik, sagt Virologe Lina und auch die Ärzte des Pariser Krankenhaus Bichat, in dem 2 der 3 infizierten Personen behandelt werden, stimmen zu. Zwar rechnen sie mit weiteren Fällen von Infizierten mit Coronavirus, vor allem in Paris, wo es eine große chinesische Community gibt, trotzdem, die Art und Weise, wie die Kliniken mit den ersten 3 Fällen in Paris und Bordeaux umgegangen sind, zeigt, dass das Krisenmanagement angelaufen ist und dass es greift.
Keine Panik, wir sind vorbereitet. So reagiert Frankreich auf die ersten Fälle des neuen Coronavirus. Aus Paris meldete sich Sabine Wachs. Sowohl als auch. Diesen Kurs fährt die Bundesregierung gegenüber Saudi-Arabien. Sie kritisiert die Verletzung von Menschenrechten. Gleichzeitig arbeitet sie aber auch mit der Führung in Riad zusammen. Nun soll die Bundespolizei wieder saudische Grenzschützer ausbilden. Nachdem der Journalist Jamal Khashoggi in Istanbul zersägt wurde, hatte Deutschland diese Zusammenarbeit gestoppt. Warum wird die jetzt wieder aufgenommen? Johannes Kuhn hat sich mal umgehört.
Noch in der kommenden Woche sollen 8 Trainer der Bundespolizei nach Saudi-Arabien reisen, um dort wieder Grenzschützer auszubilden. Das Innenministerium bestätigte dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio eine entsprechende Meldung des Magazins Spiegel. Die Bundesregierung hatte die Mission 2018 nach der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi ausgesetzt. Obwohl internationalen Geheimdiensten zufolge der saudische Kronprinz Salman hinter der Tat steckt, hatte das Regime dies nie eingeräumt. Die Bundesregierung hatte die Fortsetzung der Mission bereits im vergangenen Herbst beschlossen und dabei darauf verwiesen, dass sichere Grenzen im arabischen Raum im deutschen Interesse lägen. Unionsfraktionsvize Thorsten Frey begrüßt entsprechend nun den Vollzug. Der Innenpolitiker im Gespräch mit dem Hauptstadtstudio.
Das liegt im außenpolitischen Interesse Deutschlands. Und insbesondere, wenn es um die Trainings- und Beratungsmaßnahmen im Einzelnen geht, also die Bekämpfung der Urkundenkriminalität beispielsweise oder die grenzpolizeiliche Analyse und Auswertung, dann ist es insbesondere auch im deutschen Interesse.
Die Ausbildungsmission läuft de facto bereits seit 2009. Damals hatte Saudi-Arabien Anlagen für Passkontrollen und Grenzüberwachung bei deutschen Herstellern gekauft. Zum Teil des Vertrags gehörte auch eine Einweisung durch deutsche Fachleute. In den vergangenen Jahren wuchs allerdings die Bedeutung der Grenzfrage. Saudi-Arabien grenzt an Irak und Jemen und ist selbst im Jemenkrieg aktiv involviert. Zudem gilt die Region als Drehkreuz für Dschihadisten. Kritik an der Wiederaufnahme kam aus der Opposition. Die linke Außenpolitikerin Sevim Dadelen verwies auf die Kriegsbeteiligung Saudi-Arabiens und die Menschenrechtssituation.
Man versucht jetzt unter dem Radar quasi Stück für Stück mit so einer Salamitaktik zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien wieder herzuleiten, hinüberzugehen. Und ich finde das völlig verantwortungslos, weil die Situation hat sich ja qualitativ in keinster Weise geändert.
Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser sprach im Magazin Spiegel von einem Fehler. Wo die Bundespolizei ausbilde, solle man sich sicher sein können, dass Erlerntes nicht später unter Missachtung von Menschenrechten angewendet werde. Das Bundesinnenministerium erklärte, die Mission in Saudi-Arabien bleibe fortlaufend Gegenstand von Beratungen innerhalb der Bundesregierung. Weiterhin in Kraft bleibt auch der Rüstungsexportstopp an Saudi-Arabien, den die Bundesregierung nach dem Khashoggi-Mord verhängte. Er läuft derzeit noch bis zum 31. März dieses Jahres.
Die Bundespolizei wird wieder Grenzschützer in Saudi-Arabien ausbilden. Das waren Informationen von Johannes Kuhn. In Thüringen haben 2 von 3 Koalitionspartnern Ja gesagt. Nach der SPD heute auch die Grünen. Wenn die Linken noch zustimmen, dann werden die 3 gemeinsam eine Minderheitsregierung bilden. Allerdings sind einige Grüne unzufrieden damit, wie die Ministerien verteilt werden, berichtet unser Landeskorrespondent Henry Bernhard.
Das ist der Moment.
Erleichterung bei den Grünen. Der Koalitionsvertrag mit Linken und Sozialdemokraten ist bestätigt.
Wo hier geküsst wird, hier vorne wird jetzt umarmt und geküsst mit den Koalitionspartnern. Das ist schön.
85% der Grünen stimmten dem Vertrag zu, der in eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung führen soll. Die Umweltministerin und starke Frau der Thüringer Grünen, Anja Sigismund, hatte zuvor um Zustimmung geworben.
Ja, das ist keine klassische Regierungsfindung und ja, das ist auch kein klassischer Koalitionsvertrag. Aber wer, wenn nicht wir, können genau mit dieser Situation umgehen, eben weil wir unseren Kompass dabei haben.
Angesichts des schlechten Wahlergebnisses von 5,2% sei das Erreichte das Maximale gewesen. Gegen die Annahme des Koalitionsvertrages sprach sich nur ein Delegierter aus. Viele aber kritisierten trotz grundsätzlicher Zustimmung den Misserfolg der Grünen bei dem Versuch, über andere Ministerienzuschnitte mehr Macht zu erlangen. Der Streit zwischen Linken, SPD und Grünen war Anfang der Woche darüber eskaliert, ob die Landwirtschaft den Linken weggenommen und dem grünen Umweltministerium zugeschlagen werden sollte oder nicht. Zudem verloren die Grünen auch noch die Migration an die Linken. Ann-Sophie Eisenbrand sprach so für viele.
Als Grüne können wir mit dem vorliegenden Papier auch nicht hundertprozentig zufrieden sein. Aber es ist eben auch ein Koalitionsvertrag. Der ist immer eine Art Kompromiss und wird nie das abspiegeln können, was wir uns wünschen in allen Bereichen.
Zustimmung zum Koalitionsvertrag gab es am Freitagabend auch bei der SPD. Nur wenige Gegenstimmen und Enthaltungen standen breiter Zustimmung entgegen. Der Thüringer Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee hatte zuvor viel Kritik an seiner Partei geäußert. Die SPD habe zu wenig Profil, sei zu wenig unterscheidbar, den Mitbewerbern zu ähnlich. Dennoch sei die Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition auch als Minderheitsregierung richtig, aus staatspolitischer Verantwortung, um Schlimmeres zu verhindern. Der Kampf gegen die Rechtsextremen gehöre schon immer zum Wesenskern der Sozialdemokraten, so Tiefensee.
Und so ist dieser Koalitionsvertrag eine, wie ich finde, gute Mischung aus dem, wo rot-rot-grüne Handschrift erkennbar ist, einerseits Projekte beschrieben werden, von denen ich nie glaube, dass die mit einer FDP und CDU durchsetzbar sind. Und andererseits der offenen Tür.
Der offenen Tür zu CDU und FDP, von denen die Minderheitskoalition immer mindestens 4 Stimmen im Landtag braucht, um eigene Anträge durchzusetzen. Christdemokraten und Liberale hatten vergangene Woche angekündigt, keine Fundamentalopposition betreiben und ideologisch unstrittige Projekte gegebenenfalls gemeinsam mit Rot-Rot-Grün durch den Landtag bringen zu wollen. Die Linken lassen auch ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken will sich Anfang Februar zur Wiederwahl stellen. CDU und FDP wollen ihn nicht mitwählen, die AfD will einen eigenen Kandidaten für die Wahl aufstellen. Im 3. Wahlgang braucht ein Kandidat in Thüringen keine absolute Mehrheit mehr, um gewählt zu werden.
Das waren Informationen von Henry Bernhard. Pflegekräfte in Deutschland arbeiten oft am Limit. Das hat sich nun auch die Linke in einer kleinen Anfrage bestätigen lassen. Georg Schwarte kennt die Einzelheiten.
Wechselnde Arbeitszeiten, Schichtdienst, schweres Tragen und starker Termindruck. Rund jeder 3. in der Kranken- oder Altenpflege tätige Beschäftigte in Deutschland arbeitet nach eigenen Angaben häufig an der Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit. Gut doppelt so viele wie in allen anderen Berufssparten. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Rund 75% aller Beschäftigten in Altenpflegeberufen müssen demnach sehr häufig schwer tragen und heben. 66% der Krankenpfleger sprechen von starkem Termindruck. Rund 74% müssen zudem häufig verschiedene Arbeiten gleichzeitig erledigen. Das Bundesarbeitsministerium beruft sich in seiner Antwort auf die Anfrage der Linksfraktion auf Zahlen einer Umfrage unter insgesamt 20.000 Erwerbstätigen in Deutschland aus allen Berufssparten. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken, Sabine Zimmermann, beklagte in diesem Zusammenhang die so wörtlich miserablen Arbeitsbedingungen. Zudem sei die Entlohnung selbst für Fachkräfte unterdurchschnittlich. Im Pflegebereich gilt noch bis Ende April der allgemeine Pflegemindestlohn von derzeit 11,05 Euro pro Stunde in Westdeutschland und 10,55 Euro im Osten. Der Arbeitsminister hofft, dass danach ein bundesweit einheitlicher Tarifvertrag abgeschlossen wird. Ist das nicht der Fall, kann nach Vorschlag einer Pflegekommission das Arbeitsministerium neue, höhere Lohnuntergrenzen als allgemeinverbindlich festlegen.
Viele Pflegekräfte in Deutschland arbeiten an der Grenze ihrer Kräfte, Georg Schwarte berichtete. Die Senatoren in den USA stehen gerade vor schwierigen Entscheidungen. Eine ist Milch oder Wasser. Denn nur diese beiden Getränke sind während der Impeachment-Anhörung im Saal erlaubt. Sie stehen aber auch tatsächlich vor der gravierendsten Entscheidung vermutlich ihres Lebens, nämlich soll Präsident Trump des Amtes enthoben werden oder nicht. Viele im Senat haben das schon für sich entschieden. Allerdings hat der Demokrat Adam Schiff mit einer leidenschaftlichen Rede versucht, die Republikaner doch noch mal zum Umdenken zu bewegen. Nun versuchen Trumps Anwälte genau das Gegenteil. Claudia Sarre berichtet.
Angriffslustig und selbstbewusst betrat Pat Cipollone, Trumps Chefanwalt, das Rednerpult. Sein Ziel, die Beweise der Demokraten im Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump in der Luft zu zerreißen. 3 Tage lang hatte die Anklage Argumente vorgetragen, um die Vorwürfe gegen Trump in der Ukraine-Affäre zu untermauern und die Senatoren von seiner Schuld zu überzeugen. Wer auf die Fakten achte, sehe, dass der Präsident nichts falsch gemacht habe, begann Cipollone sein Plädoyer. Die Bemühungen der Demokraten, Trump aus dem Amt zu werfen, seien sehr, sehr gefährlich, insbesondere so kurz vor den Wahlen.
They're asking you to remove President Trump from the ballot in an election that's occurring in approximately 9 months.
Die Demokraten wollten nur, dass Präsident Trump von den Wahlzetteln verschwinde, sagte Cipollone und fügte hinzu. Sie wollten etwas, was noch kein Senat vorher getan hat. Und das, obwohl sie keine Beweise haben.
They're asking you to do something that no Senate has ever done. And they're asking you to do it with no evidence.
Das Hauptargument der Verteidigung ist, Trump habe gar keine richtige Straftat begangen. Deswegen gäbe es auch gar keine Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren. Mike Papara aus dem Verteidigerteam von Trump sagte, ihnen liege die Abschrift des Telefongesprächs zwischen Trump und Zelensky vor.
If that were the only evidence we had, it would be enough to show that the Democrats' entire theory is completely unfounded.
Dies sei Beweis genug, um zu zeigen, dass die Theorie der Demokraten völlig haltlos sei.
The transcript shows that the president did not.
In dem Transkript seien etwa die außer Kraft gesetzten Militärhilfen für die Ukraine noch nicht mal erwähnt worden, bekräftigte Papara.
The paused security assistance funds aren't even mentioned on the call.
Die ukrainische Regierung habe wiederholt gesagt, es habe kein Quid pro Quo, keine Gegenleistung gegeben und es sei auch kein Druck auf sie ausgeübt worden in irgendeiner Art und Weise, so Papara.
President Zelensky and other Ukrainian officials have repeatedly said that there was no quid pro quo and no pressure on them to review anything.
Für heute kündigten die Verteidiger nur eine kurze Vorstellung ihrer Gegenbeweise an. Die Plädoyers sollen am Montag weitergehen. Pat Cipollone sagte aber schon, sie würden die 24 Stunden Redezeit wohl kaum in Anspruch nehmen. Seit Wochen streiten Republikaner und Demokraten darüber, wie ein fairer Impeachment-Prozess auszusehen hat. Nächste Woche wollen die Senatoren darüber entscheiden, ob Zeugen im Verfahren zugelassen werden. Es wird erwartet, dass die Republikaner gegen die Anhörung von Zeugen stimmen. In diesem Fall könnte das Impeachment-Verfahren schon nächste Woche zu Ende gehen.
Trumps Anwälte finden, er habe gar nichts falsch gemacht in der Ukraine-Affäre. Das haben sie gerade dargelegt im Senat. Ein schweres Erdbeben hat den Osten der Türkei gestern Abend erschüttert. Dabei sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und Hunderte verletzt worden. Und mit dem einen Beben war es dann nicht vorbei. Es gab rund 400 Nachbeben. Über die Bergungsarbeiten berichtet Miriam Staber.
Hunderte Helfer sind in dem Erdbebengebiet in der Provinz Elazığ im Südosten der Türkei im Einsatz. Bei frostigen Temperaturen suchen sie unter Trümmerteilen von eingestürzten Häusern nach Überlebenden. Wir kommen an den Trümmerstätten voran, indem wir Schutzvorkehrungen treffen. Wir öffnen Durchgänge und stützen diese. Aber in diesen Durchgängen kommt man nur kriechend voran. Alle Helfer geben ihr Bestes, wenn es dort die Möglichkeit auf Überlebende gibt, ohne ihr eigenes Leben zu gefährden. Bisher konnten nach offiziellen Angaben mehr als 40 Menschen aus den Trümmern gerettet werden. Mehr als 20 werden weiter vermisst. Am Nachmittag flog der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in das Gebiet. Er nahm dort an einem Totengebet für die Opfer des Bebens teil und besuchte einige Trümmerstätten. Außerdem sicherte er den Betroffenen Hilfe zu. Wir als Staat und Nation geben bis zum Schluss unser Bestes. Wir werden sowohl in den Dörfern als auch in den Stadtvierteln, wo sich eingestürzte Gebäude befinden, schnell alle notwendigen Schritte einleiten und niemanden hungrig oder obdachlos zurücklassen. Dem Erdbeben der Stärke 6,8 waren bis zum Morgen laut dem türkischen Innenminister rund 400 Nachbeben gefolgt. Die Katastrophenschutzbehörde brachte neben Helfern auch Zelte, Betten und Decken in das Erdbebengebiet. Zahlreiche Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr, teilte das Gesundheitsministerium mit. İbrahim Altan, Generaldirektor des türkischen Roten Halbmonds, sagte dem Sender CNN Türk: Als ich von der Stärke des Erdbebens gehört habe, bekam ich große Angst. Doch Gott sei Dank sieht es so aus, als würden wir diese Sache mit begrenzten Schäden überwinden können. Die Katastrophenschutzbehörde macht die Such- und Rettungsarbeiten wirklich sehr schnell. Die Teams sind sehr gut koordiniert. Unterdessen berichten türkische Medien, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen 26 Betreiber von Social-Media-Accounts eingeleitet hat, wegen provokanten Äußerungen zum Erdbeben. Zahlreiche Menschen hatten in sozialen Medien offenbar die Erdbebenpolitik der türkischen Regierung kritisiert. Beispielsweise ging ein Video viral, in dem auf Experten verwiesen wird, die in dem Gebiet starke Erdbeben prognostiziert hatten. In den Kommentaren und Posts des Videos fragen sich viele Menschen, ob der Staat sie hätte besser schützen können.
Nach dem Erdbeben hat Präsident Erdogan davor gewarnt, negativen Gerüchte weiter zu verbreiten. Man sei nicht auf dieses Erdbeben vorbereitet gewesen, Miriam Staber berichtete. Viele Australier feiern morgen den Australia Day, aber eben längst nicht alle. Unter anderem die Aborigines halten diesen Feiertag nämlich für Geschichtsklitterung. Sie sprechen stattdessen vom Tag der Invasion. Aber ihre Kritik wird vermutlich ein bisschen untergehen, denn in diesem Jahr ist wegen der schlimmen Waldbrände vieles anders. Und was genau, sagt Lena Bodewein.
Paraden, Konzerte, Partys. Die Australier lassen ihr Land hochleben am 26. Januar.
Es ist der Beginn des Australiens, was wir kennen. Es ist halt ein Neuanfang. Vorher gab es auch den Namen ja gar nicht für den Kontinent. Der kam ja erst im Grunde genommen durch die britische Invasion, die britische Einwanderung, nur durch die Convicts. Und deswegen für viele ist es halt deren Tradition, an der die gerne festhalten wollen.
Erklärt Hans-Lothar Huhn, der seit vielen Jahren in Sydney lebt. Aber das Datum, am 26. Januar 1788 landete die erste Flotte britischer Siedler in Sydney, ist voller Konfliktstoff.
For many indigenous people, January 26 is a day of protest.
Für viele Angehörige der indigenen Völker ist es ein Tag des Protestes, ein Tag der Trauer, der Tag der Invasion oder der Tag des Überlebens. Die Moderatorin Brooke Boney, eine Aborigine, hat schon im vergangenen Jahr ihren Standpunkt sehr deutlich gemacht. Für mich ist es ein schwieriger Tag und ich will ihn nicht feiern. An jedem anderen Tag binde ich mir eine Australienfahne um den Hals und laufe durch die Straßen. Aber der 26. Januar ist der erste Tag, an dem sich alles für uns verändert hat. Der Anfang vom Ende. Damit meinte sie nicht nur die Massaker der Briten an den indigenen Völkern Australiens, die Unterdrückung, die Landnahme und das Wegnehmen der Kinder, sondern auch die heutigen sozialen Probleme. Ich spreche von Statistik. Mein Bruder landet mit größerer Wahrscheinlichkeit im Gefängnis. Unser Leben ist härter. Das soll jetzt nicht nach die und wir klingen, aber die Benachteiligung zeigt sich in der Statistik und darum sprechen wir darüber. In diesem Jahr zählt aber vor allem eins: der Kampf gegen die schlimmsten Wald- und Buschfeuer, die Australien je erlebt hat. In Sydney wird an der Oper alles für das große Australia Day Konzert vorbereitet.
Wir wollen eine optimistische Atmosphäre schaffen und den Geist der Menschen stärken, in einer Zeit, in der das wirklich nötig ist,
sagt der künstlerische Direktor. Viele Feuerwehrmänner sind als Ehrengäste eingeladen, auch bei der traditionellen Schiffsparade im Hafen von Sydney, wo 21 Salutschüsse für sie abgegeben werden. An einigen Orten, vor allem an der Ostküste des Landes, wo die Feuer am heftigsten wüten, sind die traditionellen Feuerwerke abgesagt.
Als Australier kommen wir in harten Zeiten alle zusammen und helfen unseren Kumpels und Freunden. Und jetzt ist eine solche Zeit, in der wir uns erinnern müssen, wer wir als Australier sind,
erklärt der Bürgermeister von Parramatta. Und das Geld, das sie sonst ausgeben fürs Feuerwerk, spenden Sie der Feuerwehr.
Australien diskutiert über den Nationalfeiertag morgen. Das waren Informationen von Lena Bodewein. Bei mir im Studio ist jetzt Marina Schweizer mit dem Sport. Los geht's mit der Bundesliga.
Richtig, es bleibt eng an der Tabellenspitze, denn jetzt strauchelte auch der aktuelle Tabellenführer Leipzig. In Frankfurt gelang den Leipzigern heute kein Tor, was in einer 0-2-Niederlage gipfelte. Philipp Hofmeister.
Eintracht Frankfurt sorgt mit dem 2-0 über Spitzenreiter RB Leipzig für die fette Überraschung des Bundesliga-Nachmittags. Lange deutete nichts auf einen Sieg der Frankfurter hin. Leipzig spielte eine starke erste Hälfte, war klar überlegen, aber kreierte viel zu wenig Torchancen. Die Frankfurter dagegen nach dem Seitenwechsel mit brutaler Effizienz. Almami Touré schoss in der 48. Minute ein Traumtor mit dem rechten Fuß in den linken Winkel, brachte Frankfurt in Führung. Leipzig probierte viel, war aber viel zu harmlos und Philipp Kostic machte in der Nachspielzeit mit dem 2-0 Endstand, den Deckel drauf. Und RB Leipzig lernt in Hessen, was es mal wieder heißt, zu verlieren.
Erster Verfolger der Leipziger ist Stand jetzt, weil die Bayern aktuell noch spielen. Borussia Mönchengladbach, die ließen nichts anbrennen und siegten 3-1 gegen Mainz. Stefan Kausen.
Borussia Mönchengladbach ist bis auf 2 Punkte ran an Tabellenführer Leipzig durch das verdiente 3-1 gegen die Mainzer. Die führten zwar durch Quaison, aber Doppelpacker Plea und der Traumtorschütze Neuhaus aus fast 40 Metern, die setzten am Ende das Ausrufezeichen vor 50.000. Gladbach mit dem 8. Heimsieg in Folge und jetzt wieder auf Platz 2.
Weiter unten in der Tabelle verschafft sich Jürgen Klinsmanns Hertha aus Berlin etwas Luft beim Auswärtsspiel in Wolfsburg, und zwar in letzter Minute. Jörg Tegelhütter.
Etwas glücklich gewinnt die Hertha mit 2-1 durch ein ganz spätes Tor von Stürmer Dodi Lukebakio. Kurz vor dem Ende macht er den Sieg für die Gäste perfekt. In einem über weite Strecken enttäuschenden Spiel brachte Memedi die Gastgeber dabei in Führung. In der 68. Minute mit einem gefühlvollen Schlenzer aus 19 Metern überwand der Berlins Torhüter Jahrstein. Doch nur 6 Minuten später köpfte Tornarega den Ausgleich für Hertha. Und als sich alle eigentlich schon mit einem 1-1 abgefunden hatten, dann kam eben Dodi Lukebakio und macht das 2-1 für Hertha BSC.
Und Aufsteiger Paderborn, aktuell auf Tabellenplatz 17, überraschte mit einem 2-0-Sieg gegen Freiburg. Stefan Kersthold.
In der ersten Halbzeit gab es kaum Torchancen, 0-0 zur Pause. Dann kurz nach Wiederbeginn, Dominik Heinz, der Freiburger Abwehrspieler, verliert den Ball an der Mittellinie. Und da kommt der Pass auf Antwi Adjei. Und Adji lässt dann Alexander Schwolo im Tor keine Chance aus 8 Metern, das 1-0. Dann gab es Foul-Elfmeter für die Paderborner nach einem Ellbogenschlag von Höhler. Und da ließ sich Sabiri die Chance nicht entgehen, erhöhte auf 0-2. Bitter für die Gäste. Jasula sah die 10. gelbe Karte und Collins sogar die gelb-rote. Beide sind also am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Wolfsburg nicht mit dabei.
Auch Union Berlin konnte in der Tabelle etwas nach oben klettern durch einen 2-0 Heimsieg gegen Augsburg. Und im Abendspiel steht es zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 nach wie vor noch 0-0 in der 5. Spielminute. Bei der Handball-Europameisterschaft hat das DHB-Team das Spiel um Platz 5 gegen Portugal gewonnen, 29-27. Bei den Australian Open sind die beiden deutschen Top-Tennisspieler Alexander Zverev und Angelique Kerber ins Achtelfinale eingezogen. Thomas Perlebach.
Alexander Zverev besiegte Fernando Verdasco im Schnelldurchgang super deutlich in 3 Sätzen. Vom ersten Ballwechsel an diktierte er das Geschehen gegen den spanischen Routinier, der wirklich nicht den Hauch einer Chance hatte. Alexander Zverev hat nun zum ersten Mal in seiner Karriere das Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier ohne Satzverlust erreicht. Deutlich mehr Mühe hatte Angelique Kerber mit Camilla Giorgi. Nach einem guten Start lief sie Gefahr, das Match gegen die teilweise großartig spielende Italienerin noch verlieren zu können, schaffte aber gerade soeben noch den Sprung in die nächste Runde. Während die Nummer 1 bei den Herren, Rafael Nadal, locker weiterkam, ist die Nummer 2 bei den Damen, Karolina Pliskova, unerwartet ausgeschieden.
Und jetzt noch zum legendären Hahnenkammrennen, die Abfahrt in Kitzbühel. Da erlebte Hoffnungsträger Thomas Dresen eine Enttäuschung, André Siems.
Zwei Deutsche waren glücklich, zwei ziemlich enttäuscht. Thomas Dresen, der Sieger von 2018, riskierte viel. Ein bisschen zu viel. Seine Fehlerquote war hoch. Er schaffte es nicht in die Top 20. Ähnlich auch die Fahrt von Josef Ferstl, der wie Dresen immer wieder weg von der Ideallinie fuhr und 25. wurde. Es war der Tag von Romet Baumann, der nicht in der besten Startgruppe ins Rennen gehen durfte, aber alles aus der Strecke rausholte und noch als sensationeller Siebter ins Ziel kam. Tolle Fahrt auch von Andreas Sander, der sich mit hoher Startnummer noch Rang 11 schnappte beim Sieg des Österreichers Matthias Mayer.
Die deutschen Skispringer haben den Mannschaftswettbewerb im polnischen Zakopane gewonnen und Bayern München führt inzwischen 1:0. Mehr dann gleich in Sport am Samstag.
Danke, Marina Schweizer. Das waren die Informationen am Abend für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.